Deutschlands größter Park-and-Ride-Check. Der ACE Autoclub Europa hat in diesem Jahr 652 Park-and-Ride-Plätze in ganz Deutschland getestet. Die große Frage, kann Deutschland Park-and-Ride?
ACE Lenkradio, der Mobilitätspodcast für alle modernen, mobilen Menschen.
Mit Raphael Roth und einem ACE-Lenkradio-Spezial von der Abschlussveranstaltung unserer Club-Initiative 2023 in Frankfurt am Main. Und da wollen wir uns auch gleich einklinken. Es spricht der ACE-Vorsitzende Stefan Heimlich.
Ja, wer hat eigentlich diesen Test gemacht? Wir sind der Autoclub in Deutschland mit dem größten ehrenamtlichen Netzwerk an Tätigen, die ihre Freizeit opfern für einen guten Zweck, nämlich damit wir alle sicher heimkommen und sicher ankommen. Die haben ihre Zeit geopfert. Insgesamt 652 Stunden Arbeitszeit ist dort erbracht worden und ich denke, der Applaus gilt diesem Ehrenamt, die diese Zeit aufgewendet hat.
Und damit kommen wir auch schon zu den Ergebnissen, präsentiert von Falk Hoffmann, Projektkoordinator und Regionalbeauftragter des ACE.
Von diesen 652 Park-and-Ride-Anlagen haben insgesamt bundesweit 42 Anlagen mit exzellent bestanden, also das Tüpfelchen auf dem i. Die Plus hinter der Schulnote 1. Bestanden haben insgesamt 442 Anlagen. Das sind 68%, also der überwiegende Teil. Und es sind doch 168 Anlagen bei unserem Test durchgefallen. 84% verfügen über mehr als ein ÖPNV-Angebot. 33% weisen auch einen Taxistand auf. 31% Fahrradparkhäuser. Eine Ladesäule zum Stromtanken finden wir an 22% aller Plätze. Carsharing 7%, also nicht mal zweistellig. Da wird es dann wieder ein bisschen knapp. Videoüberwachung bei 4% der Plätze, E-Scooter und die Online-Auslastung jeweils bei 4%.
Und das ist jetzt natürlich ein ganzes Brett an Zahlen und Infos, die wir haben. Die könnt ihr natürlich auch alle ausführlich für euer Bundesland nachlesen auf ace-clubinitiative.de. Und neben der Präsentation der reinen Zahlen war unsere Podiumsdiskussion das Herzstück der Veranstaltung. Und auch da hören wir direkt rein, moderiert von Dr. Ines Marbach.
Den Herrn dürften Sie kennen, das ist der Vorsitzende des ACEs. Seit 2014 hat er dieses Amt inne. Herr Heimlich ist heute mit dabei. Dann haben wir ein Mitglied des Hessischen Landtages, der auch ein Mitglied der Enquete-Kommission Mobilität der Zukunft in Hessen ist. Herr Gernot Grumbach ist heute bei uns. Willkommen. Und seit 2019 Präsident der Industrie- und Handelskammer hier in Frankfurt am Main. Ein waschechter Frankfurter im Übrigen. Herr Ulrich Kaspar ist heute hier vor Ort. Und last but not least, zu meiner Linken, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Fraport AG, Herr Achim Kriegsmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mich würde zu Beginn einmal interessieren, lieber Herr Heimlich, Sie hatten ja auch gesagt, jedes Jahr wieder ein neues Thema. Gab es sehr überraschende Ergebnisse der diesjährigen Club-Initiative?
Wir haben erfahren über die Menschen, über unsere Mitglieder, dass sie sich darüber beschwert haben, sagen, es ist kein Platz. Mhm. Prioritär war eher die Frage, habe ich überhaupt dort einen Parkplatz? Mhm. Und dann kam natürlich als zweiter Punkt dann in der ersten Annäherung die Frage Bezahlbarkeit, also Kosten. Und als drittes, aber dann mit deutlichem Abstand, die Frage Sicherheit. Aber es zeichnet sich schon aus, dass die Park-and-Ride-Plätze nutzen, ein überwiegend positives Echo haben. Mhm. Das zeigt ja auch jetzt das Ergebnis. Allerdings, wenn wir ja insgesamt mehr Menschen in den ÖPNV bekommen wollen, wir reden ja von der Zielvorstellung einer Verdoppelung der Fahrgastzahlen, dann müssen wir die Menschen auch zur Bus und zum Bahn bringen. Also von daher ist der Punkt schlicht und ergreifend, da ist das Auto die große Rolle und da muss ich die Verbindung organisieren.
Mhm. Also den ÖPNV auf jeden Fall auszubauen. Sicherheit war auch ein großes Thema. Herr Kriegsmann, ist da auch die Politik dran, das Ganze sicherer zu machen, dass die Bevölkerung auch gewillt ist, eben abends, wenn es auch früher dunkel wird, wenn ich mir einen 9-to-5-Job anschaue und ich komme abends im Dunkeln nach Hause und muss mir überlegen, mache ich das oder nicht? Hat das die Politik auf der Platte sozusagen?
Ich hoffe, dass die Politik das auf der Platte hat. Weil das ist ja das, was wir letztendlich als Nutzer eben des öffentlichen Verkehrs uns natürlich wünschen. Mhm. Weil, Sie haben es eben angesprochen, die Park-and-Ride-Parkplätze, die jetzt dementsprechend nicht als sicher eingestuft sind, dann muss man mal hinterfragen, was ist denn dort? Ich selber war jetzt überrascht über das eine Ergebnis in Hessen, dass da ein sehr guter Park-and-Ride-Parkplatz dabei ist. Ich kenne den aus der Historie noch von vor 25, 30 Jahren. Da wäre der gerade auf der anderen Seite nämlich gewesen. Das heißt aber, dass da in der Vergangenheit unheimlich viel passiert ist, dass er jetzt vorne steht. Und das zeigt ja, dass dann auch wirklich Maßnahmen ergriffen werden können, um das Ganze auch sicher zu gestalten.
Wird denn, sagen wir mal, im Best-Case-Szenario, ist es alles vorbereitet, alles ist sicher, die Züge und Busse fahren zuverlässig und häufig, wird es trotzdem immer noch Arbeitnehmer geben, die sagen, das ist einfach nichts für mich, ich liebe das Auto, ich meine, Deutschland ist ein Autoland. Wie sehen Sie das, Herr Grumbach? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Naja, wir haben im Zuge unserer Enquete-Kommission ja eine Reihe von Anhörungen gehabt. Und es gibt Menschen, für die ist das keine Frage der Rationalität. Für die ist das einfach ein sehr absoluter Freiheitsbegriff nach dem Motto, die anderen interessieren mich nicht, ich will an jedem Ort, zu jeder Zeit in meiner Umgebung. So, die wird es weitergeben und die kann es auch weitergeben, weil es geht ja nicht darum, sozusagen irgendwas auf Null zu fahren, sondern es geht darum, das Gleichgewicht so hinzukriegen, dass wir mit starkem öffentlichen Nahverkehr, mit starken Umstiegsverbindungen die Zahl der Verkehrsbewegungen, die zu Klimaschäden führen, deutlich reduzieren.
Die Motivation war ja bei vielen direkt nach dem Geld, eben, dass man etwas spart, war auch der Klimaschutz. Nehmen Sie das auch so wahr, Herr Kasper, bei Ihnen, dass Sie sagen, viele Arbeitnehmer machen das auch aus ökologischen Gründen, umzusteigen?
Also diese Motivation gibt es sicherlich. Bei wie vielen es die entscheidende ist, kann man natürlich schwer abschätzen, weil es ja sicherlich auch, wenn man gefragt wird, positiv ist, das auch damit zu begründen. Wir merken aber, dass es daneben eben andere Faktoren gibt, die auch hier genannt worden sind. Das ist das Thema Zeitersparnis und das Thema Kosten, was für viele im Mittelpunkt steht. Kann man auch nachvollziehen, weil wenn Sie ein- oder zweimal eine Strecke machen, dann können Sie sehr unterschiedliche Kriterien haben, aber wenn es eben eine dauerhafte Verbindung ist, dann werden Sie schon Gedanken machen, wo können Sie die 10 Minuten gewinnen, weil wenn Sie die aufs Jahr hochrechnen, dann ist es eben richtig viel Zeit und dann ist es schon klar, dass das ein dominierender Faktor ist. Also das Thema Zeit, das Thema Kosten ist, glaube ich, für viele im Vordergrund.
Wie gut arbeiten Kommunen miteinander? Wie gut arbeiten auch verschiedene ÖPNVs miteinander? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, da gibt es erheblichen Handlungsbedarf aus unserer Sicht. Ich bin ja nun Präsident der IHK in Frankfurt am Main. Zu unserem Kammerbezirk gehören auch 2 Landkreise, die daneben sind. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Gespräch mal mit einem Frankfurter Verkehrsdezernent geführt habe und gesagt habe, wenn ihr wollt, dass die Menschen umsteigen, dann müsst ihr Park-and-Ride-Plätze schaffen, um nur mal in der Pendlerhauptstadt Deutschlands, 2 Drittel unserer Beschäftigten kommen eben von außerhalb, die Zahlen zu verdeutlichen, 400.000 Pendlerinnen und Pendler etwa. Aber nur für 1% gibt es überhaupt Park-and-Ride-Plätze. Und wenn man dann mit dem Frankfurter Verkehrsdezernent darüber spricht, dann sagt er, ja, das stimmt, aber das sind ja die Menschen von außerhalb und ich bin hier für meine Leute zuständig und von meinen gewählt. Und dann habe ich mit einem Landrat darüber gesprochen und der hat gesagt, das sind doch eure Leute, die sollen doch zum Arbeitsplatz kommen. Und die Antwort war dann, das mag schon sein, aber das ist ein Frankfurter Verkehrsthema, das müssen die Frankfurter lösen und nicht wir. Also macht keiner was. Und das war auch der Grund, warum wir von der Wirtschaft her in das länderübergreifende Strategieforum, was es hier im Rhein-Main-Gebiet gibt, wo 4 Bundesländer beteiligt sind, gesagt haben, wir brauchen eine Mobilitätsplanung für die Gesamtregion und da haben wir in Fokus vor allem das Thema Park- und Reitplätze genommen, weil das Beispiel zeigt, das kann die einzelne Kommune nicht lösen, das muss die Region gemeinsam lösen. Und bei der Gelegenheit bin ich auch sehr dankbar dem ACE, dass Sie mit der Qualitätsstudie, die Sie machen, das Thema selbst nochmal in den Mittelpunkt bringen, weil es, glaube ich, der Schlüssel ist, um Menschen dazu zu motivieren, vom Auto auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.
Am Ende ist es auch immer, denke ich, eine Abstimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Herr Kaspar, machen denn Arbeitgeber, tun die schon genug dafür, dass Arbeitnehmer, dass Arbeitnehmern es leicht gemacht wird, auf Park and Ride umzusteigen?
Ja, also wir als IHK vertreten ja jetzt nicht Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, sondern die Betriebe insgesamt. Die Herausforderung der Betriebe heute ist ja aufgrund des demografischen Wandels überhaupt Arbeits- und Fachkräfte zu bekommen. Und natürlich ist die Attraktivität eines Arbeitsplatzes davon abhängig, wie schnell ist der Mitarbeitende, der Beschäftigte im Betrieb. Mhm. Und deswegen spielen natürlich diese Umsteigemöglichkeit eine große Rolle. Aber klar ist ja auch eins, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, wenn wir weniger Energieverbrauch und weniger CO2-Ausstoß im Bereich des Pendlerverkehrs haben wollen, ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz, dass die Pendlerwege kürzer werden müssten. Das hilft natürlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil sie viel Zeit sparen. Und für die Betriebe ist es sehr gut, weil sie dann attraktiver sind, zu ihnen zu kommen. Und wie kann man das schaffen? Indem man verstärkt dort, wo die Arbeitsplatzhochburgen sind, mehr Wohnraum schaffen muss, damit es eben kurze Wege gibt, am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und daran krankt es etwas.
Sie wollten dem noch etwas hinzufügen, ja, heimlich. Gerne.
Also ich wollte gerne noch mal einen historischen Aspekt in die Diskussion einbringen. Wir leben 2023, was geschah vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren debattierten wir die Reform des Personenbeförderungsgesetzes, des Deutsche Bahngründungsgesetzes. Jetzt werden Sie mich fragen, was erzählt denn der da vor 30 Jahren? Das ist in Kraft getreten damals zum 01.01.94 mit der Gründung der Deutschen Bahn AG. Und was hat man damals gemacht? Man hat vom Bund die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennahverkehr auf die Kommunen verlagert und hat ihnen aber nicht die entsprechenden finanziellen Mittel gegeben. Man hat ihnen eine Aufgabe gegeben. Man hat ihnen dann, und deswegen erzähle ich das hier, eigentlich ein Instrument an die Hand gegeben, nämlich alle 5 Jahre sogenannte Nahverkehrspläne zu machen. Da sollte genau das passieren, was Sie gerade gefragt haben. Mhm. Nämlich, was wir heute beklagen, nämlich eine Abstimmung der einzelnen Gebietskörperschaften untereinander in Bezug auf ihre Verkehrsströme. Wie sehen die aus? Wie sehen sie sich entwickeln? Und was ist unsere Antwort auf diese sich entwickelnden Verkehrsströme? Und in meiner früheren Funktion durfte ich mal diese Nahverkehrspläne im Rahmen einer Studie begleiten. Ich bin jetzt aus dem Thema ein bisschen raus, weil ich seit 2014 bei einem Autoclub gelandet bin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität dieser Nahverkehrspläne sich in den letzten 9 Jahren derart verbessert hat, dass sie ihre Aufgabe erfüllen. Ich glaube es nicht.
Also Sicherheit ist ein großer Punkt, die bessere Zusammenarbeit auch. Gibt es denn, wir wollen ja auch über Lösungen sprechen, wir haben viele Herausforderungen, glaube ich, gerade schon genannt, die sich auch so mit den Umfrageergebnissen decken. Gibt es denn schon Leuchtturmprojekte, also Projekte, die Ihnen einfallen würden, hat ja jeder wahrscheinlich andere Beispiele, wo Sie sagen, so funktioniert Park and Ride, so macht es Sinn und so macht es auch allen am Ende Spaß. Herr Heimlich, Ihnen fällt gleich etwas ein.
Ja, also da sind wir wieder bei dem Stichwort Digitalisierung. Das eine ist ja, das ist ja in unserer Befragung auch rausgekommen, das ist die Frage der Kapazitäten. Ist überhaupt Platz, dass ich mein Auto abstellen kann? Und das lässt sich über das Thema Digitalisierung einfach wunderbar lösen, indem man diese Parkplätze einfach elektronisch erfasst. Wo sind denn noch welche frei? Das erspart auch ganz viel Zielsuchverkehr in diesem Thema und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das beschleunigt dann auch die täglichen Zeitaufwand für das Pendeln. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, ich muss schlichtweg auch mehr Mobilität an diese Park-and-Ride-Plätze hinbringen. Das heißt, ich brauche den klassischen ÖPNV, natürlich in einer höheren Menge. Das heißt, ich rede über Taktverdichtung, ich rede nicht nur über Schiene, ich rede auch über den Bus, weil die ja unterschiedliche Verteilungs- und Erschließungsräume haben. Haltestellen in der Schiene sind irgendwo zwischen 800 und 400 Meter, je nachdem, ob es U-Bahn oder Straßenbahn ist. Beim Bus bin ich alle 200 bis 300 Meter mit einem Haltepunkt, das ist Nahverkehrserschließung. Das heißt, ich brauche mehr Angebot. Ich brauche ein Taxi, ich brauche aber auch Fahrrad, ich brauche sowas wie Nextbike, also geteilte Mobilität an dieser Frage. Aber das alles basiert darauf, dass ich das vernünftig bedienungsfreundlich in einer App anbiete. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch preiswert sein. Was wir als ACE vermissen, ist insbesondere im ländlichen Raum überhaupt ein Angebot und eine gesellschaftliche Debatte, wie soll denn eigentlich der ÖPNV im ländlichen Raum aussehen. Weil, das hatten Sie gerade von der IHK sehr schön gesagt, da kommen die Masse der Arbeitnehmer her, die dann hier ihre Wertschöpfung erbringen und ihre Arbeit erbringen.
Was sind, lieber Kriegsmann, so Anreize jetzt bei der Belegschaft der Fraport AG, die Sie kennen, wie die Belegschaft an Sie hat und die das Ganze reinbringen in den Park-and-Ride, in das Park-and-Ride-System erleichtern würden?
Naja, bei uns, wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, und das wurde ja eben auch schon angesprochen, man muss die komplette Arbeitszeit mal betrachten. Es wurde eben angesprochen, warum kann man nicht Fahrgemeinschaften bilden? Das setzt aber voraus, dass alle zur gleichen Zeit anfangen oder zur gleichen Zeit Feierabend haben. Was nutzt das dann dementsprechend, wenn ich jetzt irgendwo Mitarbeiter habe, die zu einem anderen Zeitpunkt beginnen? Oder wo es im Laufe des Tages auch zu Verzögerungen kommen kann? Ich nehme jetzt mal den Flughafen. Wenn jetzt ein Flieger beladen wird und da steht jetzt der Fahrer von der Fahrgemeinschaft, der müsste jetzt Feierabend machen, weil die anderen drei warten.
Ja, das ist natürlich ein Horrorszenario. So. Ne?
Und das sind dann halt Dinge, da muss natürlich auch über flexible Arbeitszeiten nachgedacht werden. Flexible Anfangszeiten, flexible Endzeiten und so weiter. Dass man sagt, okay, dann hängen die anderen noch ein paar Minuten dran, bleiben noch ein paar Minuten länger oder sonst irgendwas. Und was ich vorhin interessant fand, war diese Erhebung mit diesen Pendelströmen. Ich bin auch Pendler hier nach Frankfurt und wir brauchen nur zu einer bestimmten Uhrzeit mal das Radio einschalten und wir wissen genau, wo die Staustellen sind. Ich weiß, ich komme nicht an Offenbach vorbei, ich weiß, ich komme nicht am Westkreuz vorbei, ich weiß in die andere Richtung nicht an Raunheim vorbei. Das heißt, da stehen die Leute und kommen nicht weiter. Mhm. So. Und das sind Dinge, wo man sagen muss, dann muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich das entzerren? Wie kann ich die Leute von der Straße runterholen? Wie kann ich machen ein attraktives Angebot, was genutzt werden kann? Weil ich sage ganz ehrlich, viele würden das nutzen, aber es ist momentan nicht attraktiv genug und es ist nicht zuverlässig.
Ich glaube, jeder von Ihnen nimmt sich so seine Learnings heute mit raus. Ich denke, was deutlich geworden ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den Ländern besser werden muss, dass wir auch von der Politik her einen Bürokratieabbau haben müssen, damit wir wirklich die Verkehrswende auch schnell hinbekommen. Ja, und Gelder, Sie hatten es gerade gesagt, die müssen natürlich am Ende auch fließen, damit auch die Taktung besser wird und damit auch der öffentliche Personennahverkehr attraktiver wird.
Das ACE Lenkradio ist eine Produktion des ACE Autoclub Europa. Mehr auf ace.de/podcast.